Willkommen bei Pagan Podcast.
Willkommen, willkommen zurück bei Pagan Podcast. Heute die Solo-Folge von mir. Deswegen, wir sind nicht Pagan Podcast, wir sind entweder Pag Podcast oder Garn Podcast. Könnt ihr euch quasi aussuchen. Ja, ihr müsst mit mir vorlieb nehmen, der Christus ist noch verhindert. Aber es gibt eine Folge, die brennt mir einfach seit Wochen unter den Fingernägeln und kann nicht länger warten. Der normale Bullshit-Talk wird deswegen ein bisschen kürzer auch ausfallen. Ich spreche nur mit mir selbst, wie ich es auch gern so tue. Und ja, eigentlich nur kurz zu mir. Mir geht's gut, alles paletti quasi. Der Kleinen geht's gut, Job läuft super und haben uns hier in unserem Nest jetzt ordentlich eingelebt. Sport läuft wieder gut und allgemein das Thema bisschen Selbstoptimierung ist wieder im Vordergrund geraten, weswegen ich auch ein bisschen zu dieser Folge gekommen bin, interessanterweise. Aber dazu später mehr. Es ist ein Thema, das sehr gut passt zu der Jahreszeit, zu Halloween, zu Allerheiligen, zu Samhain, wie auch immer ihr es begeht und feiert. Und zwar geht es um Dämonen. Ich glaube, jeder von uns hat mit diesem Wort oder mit diesem Begriff eine gewisse Verbindung aus Horrorfilmen, aus Serien, aus privaten Erfahrungen. Kann alles durchaus sein. Und für mich auch immer so ein Angstwort gewesen, dass, das kann jederzeit in mein Leben eintreten und kann mich gefährden und kann mir schaden und kann mein ganzes Leben auf den Kopf stellen und meinen Körper übernehmen und die ganzen Schreckgeschichten, die man halt so kennt. Und damit will ich ein bisschen aufräumen und fange gleich mal mit einer kontroversen Aussage an, die da nämlich lautet: Wir sind alle besessen von Dämonen und ich erkläre euch auch im Laufe dieser Folge, warum ich zu diesem Schluss gekommen bin und letztendlich, warum das gar nicht mal so schlimm sein muss. Alle Christen, die jetzt in diesen heidnischen oder paganen Podcast mal reingehört haben, so, sorry, ist ein guter Icebreaker gewesen auf jeden Fall, bleibt dran. Erfahrt mehr. Wir fangen einfach mal, wo wir immer anfangen, bei so Themen, wenn wir uns daran nähern wollen, mit Definitionen versuchen wir uns beizuhelfen. Deswegen, ich habe mein Skript hier vorliegen, das wird mir auch helfen, heute den ganzen Abend das Thema durchzubringen, denn es ist wesentlich größer geworden, als ich dachte. Ich hoffe, ich quatsche euch nicht zu viel zu. Auch für mich ungewohnte Situation, allein zu sein. Ich hoffe, es klappt alles. Ihr werdet es erfahren, wenn die Folge hochgeladen worden ist. Also, kommen wir zur Definition. Dämon. Böser, in Klammern, Geist, Mittelwesen zwischen Menschen und Gott, den Dämonen opfern. Schon mal eine sehr schöne Definition, die sich sehr gut deckt mit dem, was ich von Dämonen in Wahrheit halte. Zweite Definition, dem Menschen innewohnende, unheimliche Macht, ganz wichtig. Hier, Obacht, das kann man sich gleich mal in die Ohren schreiben, dem Menschen innewohnende, unheimliche Macht. Sein Dämon trieb ihn dazu, so zu handeln. Also ist das anscheinend etwas Persönliches, dieser Dämon, der nicht von außen kommen muss. So, dann gehen wir weiter. Und zwar habe ich noch eine erweiterte Definition, würde ich es mal nennen. Also als Dämon, Plural Dämonen, lateinisch Dämon, vom altgriechischen Daimon, in verschiedenen Mythologien, Religionen und mystischen Lehren zunächst als Geist, lateinisch Spiritus, eine Schicksalsmacht, Daimonion, warnende oder mahnende Stimme des Gewissens, Verhängnis verstanden. Genau, nochmal von vorne. Also, als Schicksalsmacht, mahnende, warnende Stimme des Gewissens oder auch als Verhängnis. Er erlag seinen Dämonen, wie wir vorhin schon, oder? Die Dämonen wollten, dass er so handelt oder sie trieben ihn dazu, so zu handeln. Dämonen werden üblicherweise in religionswissenschaftlichen Sinne von Geistern durch ihren Bezug zum Körper unterschieden. Während der Geist unabhängig vom Körper sei, tritt der Dämon ausgehend von seiner Sphäre in Beziehung zum Menschen und übt auf diesen einen Einfluss aus. Das heißt, Geister sind unabhängig von Körpern, also körperlose Wesen, und Dämonen handeln quasi mit unserem Körper oder interagieren auch mit unserem Körper. Obwohl es da auch Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel Poltergeister, die ja physisch interagieren können, auch mit Körpern. Haare ziehen oder sonstiges. Es gibt ja einige Videos, wo solche Geister gefilmt sein sollen oder solches Poltergeist handeln. Im archäologischen Sprachgebrauch ist es ein bisschen anders. Und zwar ein Dämon ist ein tierköpfiges Mischwesen, eine Chimäre mit mindestens einem menschlichen Part, oft Beine. Kann aber auch alles andere sein. Im Gegensatz dazu zu Dämonen ist das Monster, das sind auch Mischwesen mit Tierköpfen oder Tierkörpern. Und dazu zählen zum Beispiel Greifen, Adlerkopf, Löwenkörper, der Drache, große geflügelte Echse. Wichtig hier, ein Drache hat 6 Extremitäten. Er hat Beine, Arme und Flügel. Es gibt nämlich unterschiedliche Drachenarten. Zum Beispiel der Würm oder der Wirren hat nur Flügel und Beine. Der Lindwurm hat lediglich Beine und Vorderpfoten. Davon sogar manchmal mehrere, also 4 oder 6. Aber keine Flügel. Deswegen, es gibt unterschiedliche Kategorien von Drachen. Aber wir reden nicht über Drachen, ich schweife ab. Die Sphinx, jedem, glaube ich, bekannt. Der Manticore, wahrscheinlich nicht jedem bekannt, ist ein männlicher Körper mit einem Löwenkopf und oft noch einem, also der Unterkörper ist auch noch tierisch und einem Skorpionschwanz. Und Zentauren, klassisch menschlicher Oberkörper, aber da, wo der Hals des Pferdes anfängt, dann ein Pferd. Im Zusammenhang mit dem Glauben der sogenannten Naturvölker werden die Bezeichnungen Dämonen und Geister häufig synonym benutzt. Also sind Dämonen irgendwo auch Geister. Das ist auch wichtig für ja, meinen Schluss, zu dem ich am Ende gelangen werde, dass Dämonen und Geister sehr, sehr nah beieinander sind, anders als diese Unterscheidung zwischen körperlos und nicht körperlos. Das hat damit nicht so viel zu tun, glaube ich. Aber dazu später mehr. Wir kommen noch so ein bisschen zu weiteren Definitionen oder weiteren Tatsachen, die zu Dämonen verschrieben werden. Wichtig ist zu bemerken, die negative Kondition, also das, was wir von Dämonen heutzutage denken, dass sie böse sind, Schabernack treiben und so weiter, ist eine Folge der christlichen Mission, die Dämonen mit Teufeln gleichgesetzt hat. Also nicht mehr Dämon gleich Geist, sondern Dämon gleich Teufel oder Satanen ist da das Fachbegriff, ist da der Fachbegriff. Vor der Einwirkung des Christentums waren Dämonen verschiedene unkörperliche, selbstbewusste Wesen mit teilweise übermenschlichen Kräften und Fähigkeiten, die die gesamte Natur bevölkerten. Auch wieder wichtig, passt wieder sehr gut in meine spätere Idee, meine Vermutung, was ein Dämon quasi ist. Und wir sind auch täglich davon umgeben. Darauf will ich auch gleich hinweisen. Aber kommen wir erstmal noch ein bisschen so ein bisschen Forschung betrieben, wo denn Dämonen zum ersten Mal erwähnt worden sind oder wo es Dämonen überhaupt gibt. Und da kommen wir mal zu den ägyptischen, also wir gehen verschiedene Kulturen durch. Wir gehen jetzt mal zu den ägyptischen, sumerischen, babylonischen Aufzeichnungen zu Dämonen. Und zwar in der ägyptischen Mythologie gab es eine große Anzahl an Dämonen, Erd-, Luft-, Wasser- und Unterweltdämonen, also waren eingeteilt. Bei den Sumerern gab es gebundene Dämonen an bestimmte Gegenden, aber auch wieder in der Erde, Atmosphäre, Feuer, Licht und Feldgeister oder Felddämonen, Korndämonen auch. Auch konnten Dämonen Boten von Göttern sein, aber auch eigenständig auftreten als Wächter der Unterwelt oder von Gräbern. In späteren Zeiten wurden einige auch als Schutzgötter verehrt, im privaten und kultischen Kontext, dann auch tatsächlich mit eigenen Namen, eigener Geschichte, eigener Form der Anbetung, auch eigene Gestalt quasi. Also tatsächlich ein gottähnliches Wesen. Dann kommen wir mal zu den, nur ein kurzer Ausflug in die verschiedenen Kulturen, sonst sitze ich hier den ganzen Abend quasi. Kommen wir mal zu den Griechen, wer es die Griechen über Dämonen geschrieben haben. Da gibt es nämlich auch einige, die in der Philosophie erwähnt worden sind. Für die Griechen galten zunächst vordergründlich Naturphänomene als dämonisch. Also zum Beispiel das Blätterrauschen, das Zikadenzirpen, aber auch unerklärliche Prozesse wie zum Beispiel Gärung, Verdunstung, Verwesung, Alterung und Verwitterung, zum Beispiel das Rosten von Eisen oder Oxidieren von Kupfer, das Gären von Bier, Verwesen von Leichen. All das sollte dämonischen Ursprungs sein, weil es nicht erklärbar war, weil die Wissenschaft zu der Zeit einfach noch nicht weit genug war, um jetzt eine neue Erklärung dafür zu bringen. Und was noch wichtig zu bemerken ist, was damals quasi allgemein angenommen war, dass es Dämonen sind, die hinter diesen Prozessen stecken, und wir heute wissen, in Anführungszeichen, dass es Bakterien sind oder Oxidation, chemische Prozesse, all das kann in 100 oder 1000 Jahren auch verworfen werden sein, denn ich bin mir sicher, dass in diesen Prozessen auch quantenphysikalische Prozesse abgehen, die wir heute noch nicht verstehen können, die aber in 1000 Jahren ganz allgemein der Gesellschaft anerkannt werden. Dass das das Richtige ist. Die Wissenschaft ist so weit gekommen, um die Prozesse bis zur Gänze, in Anführungszeichen, erklärt zu haben. Denn was kommt danach? Wir haben den Prozess neu beschrieben, wir haben ihn wieder beschrieben, wir haben ihn erweitert beschrieben. Wir kommen von Dämonen zu wissenschaftlichen Bakterien, Mikrokosmen, chemischen, zu Quantenphysik. Was kommt dann? Also, da darf man nicht denken so, oh, die waren damals alle zu blöd, um das zu verstehen. Nein, das war einfach der damalige Zeitpunkt, die Erklärung dafür zu finden. Und das war ganz allgemein angenommen in der ganzen Gesellschaft. Das war die Begründung dafür, dass diese Prozesse passieren. Und heute ist es Wissenschaft oder die wissenschaftliche Prozesse. Das muss aber nicht immer so bleiben. Deswegen immer ein bisschen nachdenken, was da noch passieren könnte mit diesen Erklärungen, die wir finden und wo wir uns dran hängen. Denn jede Erklärung ist nur so gut, bis eine bessere Erklärung kommen wird, eine bessere Theorie da sein wird. Kommen wir weiter zu den Griechen, ich schweife ab. Der Epenschreiber Hesiod, der war 700 vor Christus, hat er gelebt, beschrieb in seinem Hauptwerk Theogonie ganze Heerscharen von Dämonen, die als Zwischenwesen zwischen Menschen und Göttern existieren. Sie umschweben den Menschen als quasi unsichtbare Wächter über Recht, Ordnung und über Unrecht. Außerdem auf der irdischen Sphäre als Natur- und Elementargeister, entweder als Wohltäter oder Verderber. Das ist wieder ähnlich wie bei den Ägyptern. Das heißt auch hier wieder Naturgeister, Naturdämonen, die der Natur innewohnen, die dem Korn, den Feldern innewohnt, dem Wald, dann, dass der Wald auch krank werden kann. Auch diese Prozesse, Krankheitsprozesse, auch das wieder dämonischen Ursprungs. Die neuplatische Philosophie hingegen ab etwa 300 nach Christus stellt Dämonen als weltschöpferische Mittelwesen dar, die zwischen den hilfsbedürftigen Menschen und den mächtigen Göttern vermitteln. Finde ich einen wunderbaren Ansatz, dazu erzähle ich später ein bisschen mehr. Das ist nämlich etwas, was ich auch so spüre, muss ich zugeben. Und in der neuplatischen Philosophie gibt es besonders zwei Weisen, wo diese Mittelwesen, Dämonen zwischen Göttern und Menschen ausgeprägt sein können. Das erste ist, sie wirken als dienende Kraft und Begleiter einzelner Kulturgötter, oft dann auch mit Namen und Gestalt. Also quasi kleine Helferlein von Göttern. Dann die andere Möglichkeit ist, Dämonen zugestellt einzelner Menschen oder Völkern, die sie ein Leben lang begleiten. Sie begleiten quasi Völker und Menschen ein Leben lang. Die Einwirkung einerseits sind Schutz und Heil, andererseits aber auch Schaden. Daraus entwickelte sich der Glaube an zwei Dämonen, die jedem Menschen zugewiesen werden. Das ist sehr, sehr ähnlich wie zum Beispiel in jedem Cartoon, habt ihr das sicherlich mal gesehen, dass ein Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzt. Bei den Griechen, wo es dieses Konzept von Engeln noch nicht wirklich gab, waren es quasi zwei Dämonen. Ein guter, was heißt guter? Ein rechter oder ja, ein rechtsprechender Dämon und ein unrechtsprechender Dämon oder einer, der einen verleitet, Unrechtes zu tun oder Fragwürdiges, Unmoralisches, wie auch immer. Und basierend darauf spricht auch Sokrates von seinem Daimion, einem guten Geist, der ihm von dem ersten Jahr seines Lebens davon abhielt, etwas Unrechtes zu tun. Angelehnt daran, also an die Schriften von Sokrates, schreibt auch Goethe in seinem Gedicht Der 5. Mai den Dämon als Charakter eines einzelnen Menschen zu. Da bin ich nicht ganz bei, aber dazu erkläre ich ein bisschen mehr. Ich highlight mir das mal. Ich habe ja mein eigenes Skript hier. Das heißt, ich kann ja ein bisschen Freestyle machen und auf die Punkte nochmal zurückkommen. Kommen wir von den Griechen zu der ersten monotheistischen Religion, dem Judentum. Dort gibt es zwei Arten von Dämonen, die beschrieben werden. Und zwar einmal der Shedim und einmal der Dibuk. Und der Shedim gemäß dem Midrash, das Midrash ist die Auslegung religiöser Texte im rabbinischen Judentum, also der Priesterkaste quasi, stellen sie ein Bindeglied zwischen den körperlosen Reichen oder dem körperlosen Reich der Engel und der Welt der Menschen dar. Bedeutet so viel wie freundliche, gute, beschützende Macht, also Shedim bedeutet so viel wie freundliche, gute, beschützende Macht, auch Geist. Sie transzendieren Zeit und Raum, können so plötzlich erscheinen und wissen über die Zukunft. Gleichzeitig haben sie körperliche Bedürfnisse und können gestaltlich auftreten. auch hier, darauf will ich nochmal verweisen später. Die Dämonen teilen viele Eigenschaften mit dem Menschen, wie die Sterblichkeit, und können mit ihnen sogar erotische Beziehungen eingehen. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Auch wenn es unter den Dämonen Fromme und Gläubige gibt, die den Menschen zum Einhalt der Gebote ermahnen, gelten sie in den meisten Fällen dem Menschen moralisch unterlegen. Also, wer die Lehre von Freud quasi kennt über das Überego und das Ego und den Mensch dazwischen, das ist ganz ähnlich, dass quasi dieses Ego, das Freud beschreibt, dieses moralisch unterlegende Wesen ist, das dem Menschen und dem Überego quasi moralisch unterlegen ist. Und Freud hat dafür schlicht und ergreifend einfach nur einen anderen Begriff gefunden, und zwar Ego anstatt Dämon. Also ganz interessant. Der Dibbuk, der zweite jüdische Dämon, der beschrieben wird, ist eine irrende Seele, die keine Ruhe finden, können nach dem Tod in Lebende fahren. Diese Wesen vermag es nicht, menschlich zu denken oder zu handeln. Das heißt quasi, ja, diese klassische Bezeichnung oder die klassische Idee von Besessenheit, die Einfuhr eines Geistes in jemand anderen. Und markiere ich mir auch mal ganz geschwind. Das ist auch nochmal interessant. Da können wir nochmal später darauf eingehen gemeinsam. Kommen wir zur zweiten großen monotheistischen Religion, der Islam. Im Islam werden recht viele Dämonen tatsächlich beschrieben und unterschiedlichster Art, also Klassen an Dämonen. Das eine ist zum Beispiel der Djinn, kennt quasi jeder, zum Beispiel aus Aladdin. Ja. Der Djinn, anders als die Kategorie Djinn oder Djinn, verwirrend geschrieben. Es gibt quasi eine Kategorie von Dämonen, die Djinn genannt werden. Das sind die, wo Wünsche erfüllen und sich gegen Allah gestellt haben und Feinde quasi der Gläubigen sind. Es gibt aber in den Schriften hinterlegt auch einen anderen Djinn, wird nur anders geschrieben, und dessen quasi Mittelwesen wieder, die das Leben der Menschen beeinflussen. Also ganz neutral gesprochen, einfach beeinflussende Geister im Leben der Menschen. Dann beschreibt der Islam auch Satanen, auch wie das Christentum. Satanen sind quasi Dämonen, die ausschließlich böse handeln. Diese Satanen, Teufel und Dämonen sind im Christentum quasi gleichgeschaltet. Das ist der gleiche Begriff, das ist ein Synonym füreinander. Im Islam quasi ist es nur so, die wirklich nur böse handelnden Wesen sind Satan oder Dieven. Sie sind Geister, die als durchweg böse beschrieben werden und bekannt sind. Und wie ich schon gesagt habe, Satan gibt es auch im Christentum, genau. Und dann gibt es noch die In, oder nee, In müsste es sein, also In tatsächlich. Sie ähneln der Djinn und werden oft gemeinsam erwähnt. Sind quasi auch Dämonen, die zu Gutem fähig sind oder gutem Handeln fähig sind. Dann wird zum Beispiel noch der Ifrit erwähnt. Der Ifrit ist sicherlich manchen ein Begriff, ist eine Art höhere Klasse eines Djinns, also eine Art Überdämon, der aus dem Feuer geboren wird und nehmen meist schlechten Einfluss auf Menschen. Also Waldbrände, also wirklich alles, was mit Feueraspekten zu tun hat, der Natur wird dem Ifrit quasi zugewiesen. Auch die brennende Sonne in der Wüste und sowas, die Wirkung davon ist auch auf dem Ifrit zugewiesen. Und dann, das wusste ich selbst nicht, gibt es im Islam auch quasi Feen, die aber auch Dämonen sind. Die werden Pari genannt und sind Naturgeister, Naturwesen, die auch Gutes tun können. Kommen wir zum letzten monotheistischen Glauben, dem Christentum. Da will ich aber wirklich eigentlich nur kurz drüber gehen, weil ich glaube, die Sicht der Christen zu Dämonen ist klar, wenn man in Europa lebt oder wenn man mal, ja, wenn man Filme geschaut hat oder westliche Filme geschaut, dann ist es eigentlich ziemlich klar. Aber ich will trotzdem kurz drüber gehen. Das frühe Christentum unterschied nämlich zwischen gefallenen Engeln und Dämonen. War also nicht gleich. Damit wurden damals die Nephilim gemeint, also die Dämonen waren die Nephilim, die aus der Mischung oder aus der Zusammenkunft, wie es man nennt, aus Engeln und Menschen entstanden sind. Und darüber war Gott so erzürnt, dass er die Sintflut auf die Erde geschickt hat, wo dann Noah mit seiner Arche dem entkommen ist und alle Nephilim sind quasi damals ertrunken. Im Laufe der Zeit wurden dann Dämonen mit dem Teufel gleichgesetzt und der französische Glossenapparaté Ese Visi Leo. Warte mal, ich muss. Was schreibe ich denn da? Also, leidlich auszusprechender Name. Ich weiß nicht, weiter versuchen. Ich hatte zwar 4 Jahre Französisch, aber wir versuchen es mal nicht. Also, ein französischer Glossenapparaté hat damals vertreten, dass Dämonen nur dann einen Körper annehmen könnten, wenn ihnen Gott das erlaube. Das habe ich nur quasi meine Peripherie mit aufgeschrieben, weil ich diese Idee interessant fand, dass Gott, der ja Böses von uns abhalten sollte im Normalfall, es diese Einfuhr eines Dämons nur erlaubt, also nur dann passieren kann, wenn er es erlaubt. Fand ich ein interessanter Side-Note quasi, die ich hier mitgeschrieben habe. Gehen wir weiter. Die Glaubensgemeinschaft der Christadelphians lehnt sowohl die Vorstellung eines übernatürlichen Satans als auch den Glauben an die Existenz von Dämonen als böse Wesen und Geister als unbiblisch ab und lehrt stattdessen mit der Bezeichnung Dämon würden in der Bibel körperlich, häufig aber auch geistig und seelische Krankheiten bezeichnet werden. Das wird interessant bei einem Fall, den ich mir durchsprechen möchte, denn wenn, ich fand die Aussage einfach bedenklich, oder was ist bedenklich? Doch, bedenklich. Ja, ich finde die bedenklich, weil wenn diese Glaubensgemeinschaft, was jetzt nicht das ganze Christentum ist, ja davon ausgeht, dass es Dämonen quasi nicht gibt und dahinter quasi nur geistige und seelische Krankheiten stecken, dann ist es eigentlich der erste richtige Schritt, um Leuten wirklich helfen zu können, denn offensichtlich liegt eine psychische Krankheit vor oder eine seelische Krankheit. Und dagegen hilft dir dann quasi psychologische Hilfe im Normalfall, sollte. Und wie kann es dann trotzdem sein, dass dann im Christentum trotzdem noch Exorzisten ausgebildet werden, die mit mittelalterlichen Wegen und Maßnahmen gegen diese Krankheiten offensichtlich vorgehen? Das kommt mir nicht, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, soweit dazu. Und wie gesagt, über das Christentum können wir viel erzählen. Da will ich euch nicht breiter treten, als es ist. Waren einfach nur quasi nur ein paar Side-Notes, die ich mir aufgeschrieben habe dazu. Aber eine wichtige Sache ist mir doch, ja, spaßeshalber eingefallen. Und zwar, immer wenn ihr Horrorfilme schaut oder Serien, was hilft immer gegen Dämonen? Es hilft immer Weihwasser, Silberkugeln und geweihte Kruzifixe. Also immer quasi Werbung für das Christentum. Und Weihwasser und Kruzifixe waren ja, und geweihte Silberkugeln, die konnten ja nur quasi von der Kirche geweiht werden. Das heißt, die hatten da Monopol drauf, auf solche Sachen. Auch die Ablassbriefe sind ja nichts anderes gewesen. Ich will mich freikaufen von meinen Sünden, von meiner dämonischen Besessenheit. All das ist, dahinter steht Geld. Ja? Und das fand ich interessant, dass quasi Geld das Heil bescheren kann. Das Heil von außen kann beschert werden durch die Kirche und durch Gott oder wie auch immer. Fand ich witzig, war so, wo ich mir dachte so, ah, natürlich, deswegen hilft das natürlich, weil ich dafür Geld bezahlt habe, deswegen hilft's. Ja. Gut. Ganz, ganz kurz, nochmal kurz Revue passieren lassen, ob ich auch nichts Wichtiges vergessen habe. Nö, sieht gut aus. Wir kommen zu der letzten Kultur oder ja, Kulturkreis, den ich noch erwähnen wollte. Und zwar, wie sieht es denn quasi bei uns aus? Wie schaut es beim Germanentum aus? Wie schaut es in den nordischen Kulturen aus? Haben wir Dämonen in dem Sinne? Aber wie ihr wisst, haben wir das nicht. Also in dem Sinne gibt es keine Dämonen. Es gibt Wesen, die unmenschlich sind, auch oft formlos oder für uns unverständlich in vielerlei Hinsicht. Und das sind die drei Großen quasi, das sind Wichtel, Elfen und Riesen. Und zu Elfen zähle ich auch Zwerge quasi und zu Wichtel auch Kobolde. Aber gehen wir mal die drei kurz durch. Wichtel bedeutet so viel wie lebendes Wesen oder Geschöpf, oft auch gestaltlos oder sehr klein. Andere Namen sind zum Beispiel Gnome, Kobolde, Leprechauns und sie werden auch in der Edda erwähnt. Grünendes Reich, die Grimmen Riesen, Wachstumswerkstatt der Wichtel und Alfen. Alfen wieder hier, Synonymwort für Elfen oder Zwerge. Es gibt unglaublich viele Berichte über Kobolde aus alten Schriften. Zum Beispiel gibt es eine Sammlung hessischer Sagen von Karl Lünker. Dort werden die Wichtel als kleine, daumengroße Wesen mit dicken Köpfen beschrieben, die den Menschen helfen, sie aber auch necken und die sich unsichtbar machen können. Neugeborene soll man durch das Brennenlassen von Licht schützen, damit sie nicht durch einen Wechselbalg ausgetauscht werden können. Lünker sammelt gut 20 Berichte über das Auftreten von Wichteln allein in Hessen. Und ich habe noch einige mehr Berichte gefunden oder als Sagen Märchen über diese Wesen, also bestimmt schriftlich 120, 200 Texte nur über Wichtel. Also wirklich auch nur mit dem Wort. Das geht nicht um Kobolde, geht nicht um Gnome. Wichtel tatsächlich. Auch das Wichteln zu Weihnachten ist quasi jedem ein Begriff. Also es ist ganz, ganz vertieft in unserem Kulturkreis, dieser Wichtelglaube. Kommen wir zu den Elfen oder Alben. Ein Volk mit sehr, sehr vielen Namen. Ich gehe mal ein paar durch. Alfr, Alb, Elf, Elwe, Elül. Das ist walisisch, bedeutet so viel wie der ganz andere. Fand ich schön, fand ich interessant. Und Alilil, das ist irisch. Dann gibt es auch noch Albas oder Albis, das sind die germanischen Formen von Elf oder Alb. Wie es quasi zu diesem Wort Elf kommt, ist nicht 100% geklärt. Es gibt zwei Ideen. Und zwar einmal wie Althochdeutsch Elbis, Altnordisch Elbtr, Russisch Lebet, bedeutet so viel wie Schwan, und Latein Albus, das bedeutet weiß, zum indogermanischen Alb, glänzen, weiß sein, im Sinne von Lichtgestalt, weiße Nebelgestalt. Fand ich sehr schön. Dann gibt es einen zweiten Ansatz, zum altindischen Ripu, habe ich sicherlich furchtbar falsch ausgesprochen, eine Klasse von mystischen Handwerkern mit einer Grundbedeutung, geschickt, fleißig, verwandt mit lateinisch Labor, das bedeutet Arbeit, Labor, mit einer Motivierung von Albas als Handwerker, magischer Helfer, da auch Elfen neben Zwergen als kunstreiche Schmiede gelten. Kennt, glaube ich, jeder aus Herr der Ringe. Aus Hobbit ist es sogar, wenn die Gemeinschaft in die, ich glaube, es ist eine Kobold, nee, der ist eine Ork-Höhle, wo sie dann Ork-Rist und die Elfenschwerter finden und so weiter und so fort. Genau, also Elfen, große Handwerker. Werden auch in der Edda und in nordischen Schriften erwähnt, Elfen. Und ich habe hier einen Auszug, eine Erwähnung aus der Gylfaning. Da ist ein Ort, der Alfheim heißt. Da haust das Volk, das man Lichtalben nennt. Aber die Schwarzalben wohnen unten in der Erde und sind ungleich von Angesicht und noch viel ungleicher in ihrer Verrichtung. Die Lichtalben sind schöner als die Sonne von Angesicht, aber die Schwarzalben schwärzer als Pech. Pecher als Schwarz, meine Damen und Herren. So viel zu der Erwähnung in der Gylfaning. Und die letzte, ja, das letzte übermenschliche oder andersmenschliche Wesen sind die Riesen. Die Riesen sind das erste Göttergeschlecht, das in der Edda erwähnt wird, die von ihrem Urvater Ymir geboren wurden. Sie gelten als chaotische Macht in den Schriften und sind Götterfeinde, ebenso wie die Arsen Riesenfeinde sind. Witzigerweise habe ich jetzt in meiner Recherche bemerkt oder gelesen, dass die Wissenschaft sich uneinig ist, ob Riese, also die Bedeutung Riese, ob das wirklich auf die Körpergröße oder auf die riesige Kraft, die ihnen innewohnt, abzielt. Und da habe ich mir eine Dissertation angelesen, wo es um die Geschichte ging von Thor und Loki, die auf Reise zu Jotunheim auf Utgard-Loki stoßen, auf den König der Riesen, der sie mit Illusionen auf Trab hält, will ich es mal nennen. Also da passieren solche Dinge wie, dass Thor ein Horn leeren muss und dabei gegen das Meer trinken muss. Oder Loki soll ein Wettessen machen, wo er gegen das Feuer isst. Und solche Illusionen quasi passieren. Und auch hier soll die Größe nichts weiter als die Illusion sein, die der Riese den Asen zeigt. Dagegen habe ich mir aber gedacht, es gibt doch die Geschichte von Thor und Hrungnir, wo Thor gegen den Riesen kämpft, der geholfen hat, Asgard zu bauen. Und der Riese dann auch so eine Art Lehm-Titan herstellt, den er auch mit einem Schlag tötet. Und da passiert doch, dass Thor ihn mit seinem Hammer trifft und der Riese auf ihn drauffällt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach nur so groß war wie Thor, sonst wäre er ja rausgekommen. Sondern wirklich, ich glaube, in manchen Geschichten wird auch erzählt, dass nur sein Arm auf ihm lag oder seine Hand. Und erst sein Sohn, also Thors Sohn Magni, ihn davon befreien konnte. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum es da eine Unsicherheit gibt, warum Riesen groß, nicht groß sein sollen. Fand ich interessant, fand ich erwähnenswert. Und diese drei andersmenschlichen Wesen, will ich sie mal nennen, die sind dann im Zuge der Christianisierung als Dämon oder als dämonisch eingeteilt worden. Ähnlich wie die heidnischen Götter selbst. Auch Thor wäre dann in dem Fall ein Dämon. Dann habe ich mir noch angeschaut, so hey, wenn die Bibel und das Christentum ja quasi so diese Ur-Horror-Story der Dämonen quasi sind, wie viele Dämonen werden in der Bibel erwähnt? Also das Wort Dämon und Dämon wird recht oft erwähnt, aber wirklich gestaltliche Dämonen gibt es unglaublich wenige. Es gibt, glaube ich, 5, 6. Will ich kurz erzählen. Einmal gibt es den Satan, klar, der Oberdämon, der Oberteufel, der gefallene Engel. Und dann gibt es Azazel, ein Wüstendämon, der nach jüdischer Überlieferung ein ehemaliger Engel war, der wegen Verrats vom Engel Raphael in die Finsternis geworfen wurde. Und jetzt kommt's. Am jüdischen Sühnenfest, dem Yom Kippur, legt ein Priester die Sünde des Volkes auf einen Ziegenbock und schickt ihn in die Wüste zu Azazel. Also das ist tatsächlich, korrigiert mich, wenn ich das falsch gelesen habe, oder davon ausgehe, dass es das heute immer noch passiert, aber das scheint noch gang und gäbe zu sein. Weil hier steht keine Alterszahl oder sowas, keine Jahreszahl, dass das irgendwann aufgehört hat. Yom Kippur scheint sich genau darum zu drehen. Ich habe null Peilung vom jüdischen politischen Glauben. Vielleicht kann mich jemand aufklären. Würde mich sehr darüber freuen. Gehen wir weiter. Genau, daher kommt übrigens auch der Sündenbock. Das ist das Wort, das wir im Sprachgebrauch benutzen. Also dieser Ziegenbock, der zu Azazel geschickt wird in die Wüste. Dann gibt es Lilith. Lilith hat zwei Definitionen eigentlich. Einmal gibt es eine Definition nach Luther. Und für Luther ist Lilith ein Kobold oder ein Nachtgespenst, das ja in der Nacht die Träume der Menschen heimsucht. Das ist nach Martin Luther gewesen. Nach dem Judentum ist Lilith die erste Frau von Adam gewesen, die auch aus dem Paradies verbannt worden ist. Nächster Dämon ist der Leviathan. Das ist ein Wasserungetüm, das bei der Apokalypse erscheinen soll. Was ich noch hier interessant finde, ist der nächste Eintrag, und zwar Gog. Gog ist ein mythischer Plünderfürst aus dem Lande Magog, und der wurde quasi durch seine Taten legendär im negativen Sinne und ist dann im Jüdischen als Dämon eingegangen. Aufgrund seiner Reputation, will ich es mal nennen. Und der letzte Dämon, der erwähnt wird im Neuen Testament, ist Beelzebub, und der ist der Oberste der Dämonen. Zumindest wird er so genannt. Und das sind auch alle, die in der Bibel auftreten. Hat mich ein bisschen verwundert, denn ich hätte mich gedacht, es würden viel mehr genannt werden. Aber tatsächlich kommen die meisten Dämonennamen aus, ich will es mal nennen, Christiano-Fiction-Literatur aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel Dantes Inferno oder sowas, dass da die meisten Namen quasi herkommen und auch diese Einteilung der Königreiche, der Hölle und sowas da stattgefunden hat. Das kommt im Christentum in dem Sinn nicht vor. Auch in allen anderen Religionen nicht. Habe ich so nicht gefunden. Ist tatsächlich eher Fantasy-Geschichten, die da weitergesponnen worden sind, auf Grundlage, ja, dieser Dämonenmythologie des Christentums. Kurz was trinken. So, kommen wir ein bisschen zum Eingemachten. Und zwar, jetzt habe ich ein bisschen über Dämonen erzählt, über die Kulturen und wie Dämonen da erwähnt worden sind. Und wir sehen, dass sich das Bild dieser Wesenheit gewandelt hat über die Kulturen und über die Zeit. Und der nächste Teil ist quasi nur meine subjektive Meinung über Dinge und soll nicht für voll genommen werden. Wenn ihr Dialog mit mir führen wollt darüber, sehr, sehr gerne. Da freue ich mich drauf. Und ja, ich will ein bisschen Einsicht geben, was ich von diesem Thema halte. Kommen wir erstmal zu Fällen von Besessenheit. Ich bin besessen von etwas. Ja? Und dann nehmen wir mal einen positiven Fall, einen negativen Fall und einen prominenten Fall, wo ich ein bisschen versuche, andere Blickwinkel drauf zu geben. Das erste, der positive Fall, ist zum Beispiel jemand, der Olympionik werden möchte. Also ein Hochleistungssportler. Zum Beispiel, nehmen wir mal den Beispiel Sprinter oder sowas oder Schwimmer. Ist eigentlich irrelevant. Und was treibt diesen Menschen dazu, so etwas zu tun? Ist es Ruhm? Ist es Ehre? Ist es die Medaille? Ist es Anerkennung? Denn um eine Goldmedaille bei Olympia zu bekommen, muss man einiges veropfern in seinem Leben, damit es erreicht werden kann. Es muss einiges geschehen. Es müssen viele Stunden trainiert werden, täglich. Es muss Familie vernachlässigt werden. Alles für dieses Ziel, Olympia zu gewinnen oder die Goldmedaille zu bekommen. Und das ist schon für mich eine Form von Besessenheit, die nach einem gewissen Credo, denke ich, ablaufen kann. Meiner Meinung nach. Und zwar, die Person ist Sportler und wünscht sich die Goldmedaille oder dieses Ziel zu erreichen. So, das passiert ja nicht aus Versehen. Und tritt dabei quasi mit seinem Unterbewusstsein, mit seinen Göttern, wie auch immer, in Kontakt. Daraufhin kommt quasi, ein Geist fährt in ihn ein, er wird nicht übernommen oder so, also keine dämonische Besessenheit in dem Sinne, sondern ein Geist, ein Verstand dafür, wie er dieses Ziel erreichen kann, kommt darauf zu ihm. Also sein Unterbewusstsein channelt das an, sein Gott schickt quasi einen Boten, der ihm diesen Wunsch erfüllen darf, soll. Und dadurch kann der Mensch Übermenschliches dann quasi leisten. Wie auch zum Beispiel im Griechischen, wie ich erwähnt habe, dass dieses körperliche Bewusstsein dann auf einmal in den Menschen einfährt, er erhöhte Disziplin hat, einen erhöhten Wille, er hat quasi jemand auf seiner Seite. Ein Wesen hilft ihm dabei, das zu tun. Und das ist ja grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes in dem Sinne, wenn er dieses Ziel erreichen möchte. Die Sache wird nur problematisch, wenn dieses Wesen ja dadurch ein Eigenleben quasi bekommt. Also der Olympionik ist quasi der gute Fall von so einem Geist. Er hilft mir, mein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel wäre, als ich meinen Abschluss gemacht habe in der Universität, habe ich auch zu Odin gebetet, dass er mir Wissen schenkt, dass er mir Kraft schenkt, dass er mir Wachsamkeit, Aufmerksamkeit schenkt, was auch immer. Auch da würde ich von einer Begeisterung, Deutsch ist so eine schöne Sprache, von einer Art Begeisterung, einer Einfahrung, einer Einfuhr eines Geistes, weil ich habe rituell dafür gebetet, oder darum gebeten, mir ist gewünscht, diese Aspekte in meinem Leben zu bekommen. Natürlich kommt nicht Odin, der mir die Hand schüttelt und dann bin ich der schlauste Mensch der Welt. Nein, ich kriege einen Willen dafür. Ich erwecke einen Willen in mir selber, den ich erwecke. Diese Geister und Dämonen, die sind immer in uns drin quasi. Wir erwecken diese Wesen, wenn wir sie brauchen. Und genauso habe ich das auch gemacht. Auch hier wieder positiver Fall. Ich habe einen Abschluss geschafft und der Geist ist in gewissen Teilen immer noch bei mir aufgrund von Wissen schöpfen oder wissbegierig sein. Also quasi ein guter Geist, der mich unterstützt, der vielleicht auch schon immer da war. Ja. Kommen wir noch zu der Möglichkeit, wie ein Geist negativ sein kann. Zum Beispiel nehmen wir den Alkoholiker. Passt super gutes Thema, denn Geist oder Alkohol wird ja auch als guter Geist bezeichnet oder als Spiritus, als Seele, als Geist selbst. Aber beim Alkoholiker ist so ein bisschen das Problem, dass erstmal müssen wir uns fragen, warum wurde jemand Alkoholiker? Warum ist es so weit gekommen? Stress oder Traurigkeit, Krankheit, wie auch immer. Und er hat immer wieder zu diesem guten Geist gegriffen. Immer wieder getrunken, immer wieder sich besser gefühlt dadurch. Was aber ein Schein ist. Der Geist gibt uns einen Schein dabei, uns besser zu fühlen. Das passiert bei ganz vielen Dingen. Und irgendwann, je nach Substanz, die man konsumiert, übernimmt dieser Geist größere Teile von der Person selbst. Das ist dann für mich eine richtige Besessenheit von einem Thema. Man ist nicht mehr man selbst. Wie zum Beispiel ein Alkoholiker ist, wenn man im Vollrausch ist, ist man nicht mehr man selbst. Man tut Dinge, die man sonst nie machen würde. Der Geist hat quasi übernommen für eine gewisse Zeit. Und das ist dann quasi ja, die Schattenseite von einer dämonischen Besessenheit oder von einer geistigen Besessenheit, dass es einen übernehmen kann, zum gewissen Teil. Auch der Olympionik ist zum gewissen Teil übernommen, aber das, was dabei resultiert, ist etwas Positives. Nennen wir es mal so. Aber auch hier ist es eine Besessenheit, Sport zu machen. Es ist eine Besessenheit, Ruhm, Ehre, die Goldmedaille zu bekommen. Auch das kann negative Auswirkungen haben, wenn die Familie links liegen gelassen wird oder die Freunde, Freundin, wie auch immer. Auch hier wieder ein negatives Beispiel, das zugrunde liegen kann. Kommen wir noch zu dem prominenten Fall, den ich versprochen habe, was ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, denn ich will niemandem zu nahe treten, der mit diesem Thema irgendwas zu tun hatte, denn war ein furchtbarer, furchtbarer Fall damals. Und zwar geht es um die Besessenheit der Anneliese Michel. Gibt es einige Filme drüber, viele Bücher drüber, viele Berichte drüber, wo es um diese arme Frau quasi ging, die von, ja, laut Berichten einem Dämon besessen sein soll. Ich habe die Aufnahmen mir angehört, ich habe mir die Mitschnitte angeschaut, die Bilder angeschaut, die Berichte durchgelesen und will versuchen, einen anderen Gesichtspunkt davon geben zu können, wenn ich mir das anmaßen darf. Kurz zur Erklärung, was ist geschehen? Also eine Frau ist also in einem sehr christlichen Haushalt aufgewachsen und im Zuge des Studiums, im Zuge des Auszuges von den Eltern ist quasi etwas mit dieser Person passiert, wo die Frau darüber keine Kontrolle mehr hatte. Und wo auch quasi dieses Wesen, dieser Geist, wie auch immer man ihn nennen möchte, dann auch ja, körperlich angefangen hat zu wirken und auch sie Dinge gemacht hat, die sie nicht mehr wollte. Und in dieser, wir haben es ja vorhin gesagt, im Christentum gelten auch psychische Krankheiten oder seelische Krankheiten als Dämonen. Also in dieser Episode, in dieser Krankheit, in diesem psychischen, psychosen Anfall oder Stadium, die diese Person war, die medizinische Hilfe brauchte, meiner Meinung nach, ist natürlich dann von der Familie aus ein Priester zum Exorzisten, also hat den Exorzismus dann versucht, mehrere Male. Und das befeuert natürlich den Erkrankten dabei, weil es ist natürlich eine Sprache, die er versteht, die der Experte quasi spricht. Und jeder Experte, der diese Person helfen würde, wird natürlich so herangehen, wie er es gelehrt worden ist. Also quasi mit einer Eichung auf dieses Thema. Also wenn ich höre, dass eine Person in fremden Sprachen spricht, dann muss es dämonische Besessenheit sein. Es kann auch nur sein, dass es Bruchstücke gewesen sind oder Laute, die der Priester aufgenommen hat. Aber für seine Weltansicht waren das dann alte Sprachen, die da aufgenommen worden sind. Und das konnte diese Frau natürlich nicht wissen, diese Sprachen. Was man aber bedenken muss, zum Beispiel jetzt kommen wir mal zu diesem Sprachenthema. Sie ist ja auf eine christliche Schule gegangen und hat diese alten Texte auch studiert. Und das Unterbewusstsein kann Dinge abrufen, die sie nur einmal gesehen hat für eine Sekunde. Das glaubt man gar nicht quasi. Also was da dann in einer psychischen Episode oder in einer Psychose abgespielt werden kann, da staunen auch Psychologen heute noch drüber quasi. Also das ist für mich kein Zeichen von, oh, der Dämon hat sie besessen. Sondern es ist wie der Priester oder der Experte, wie er es interpretiert hat. Diese Zuckungen und so weiter. Und wenn man dann als Erkrankter eine Erklärung hat, warum man krank ist, also zum Beispiel auch wenn der Psychologe eine Diagnose stellt, wichtig hierbei, lasst euch von mehreren Psychologen immer Berichte, oder wenn ihr zum Psychologen geht, geht nicht zum Erstbesten und lasst auch nicht euer Leben davon beeinflussen, nur weil ihr eine Diagnose bekommen habt, sondern geht zu mehreren Psychologen, ja, und lasst unterschiedliche Diagnosen stellen. Ja, das ist wichtig, weil sonst lebt ihr vielleicht das euer Leben lang mit einer Lüge. Genauso mit der Sternzeichengeschichte. Oh, ich kann mich so und so verhalten, weil ich ein Skorpion bin oder was auch immer. Das ist einfach ein Reflex von uns, Halt zu finden in einer Situation, die für uns ungewiss ist. Und genauso ist auch dieser Person passiert, meiner Meinung nach, dass der Experte, der christliche Experte, worauf mein Glaube basiert, mir eine Erklärung gibt. Und oftmals ist es dann so, wenn man eine Erklärung hat für sein Handeln oder für sein, wie man sich fühlt oder wie es einem geht, dass man dann absichtlich reinspielt in diese Erklärung. Also, dass man dann quasi sich extra so verhält, weil man ja, zum Beispiel, wenn ein Alkoholiker die Diagnose bekommt, wird er als erstes mal eine Runde trinken, weil er ist ja Alkoholiker, er ist ja krank. Und ich glaube, da ist was Ähnliches passiert quasi. Ich denke, der Fall wäre anders verlaufen, wenn ein anderer Experte hingegangen wäre und diesen Fall aufgeräumt oder diesen Fall bearbeitet hätte. Zum Beispiel Psychologe oder sonstiges. Dann wäre es sicherlich anders verlaufen. Und ja, soweit zu dämonischer Besessenheit. Also ich denke einfach, dass da eine Krankheit vorlag in irgendeiner Form und die quasi von ja, einem Exorzisten diagnostiziert worden ist als Besessenheit natürlich. Vielleicht wäre es bei einem Psychologen als manische Depression oder bipolare Störung oder sonstiges aufgefasst worden und dann behandelt worden. Und es gab für die Person dann letztendlich, wer den Fall kennt, gab es dann keine Möglichkeit mehr aus diesem Zustand quasi fliehen zu können. Man hat ja jetzt eine Erklärung gehabt, wenn man so ist, wie man ist, und davon will man dann selten loslassen oder davon Heil finden. Und letztendlich ist dann so passiert, dass die Person aufgehört hat zu essen und dann auch verstorben ist. Ja, soweit der Fall von Besessenheiten. Kurz meine 3-4 Gedanken dazu, eher 5-6, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir jetzt mal, ich habe jetzt viel aufgerissen, viel aufgebohrt zu dem Thema. Kommen wir mal noch so zu ein paar Gedanken, um das ein bisschen wieder einzufangen, was ich gesagt habe. Also, ich denke, dass Dämonen gleichzusetzen sind mit Geistern oder guten Geistern, bösen Geistern, ist immer die Frage, wie der Mensch damit arbeitet. Zum Beispiel das Verlangen davon, stärker zu sein oder gesünder zu sein. Das kann positive Auswirkungen haben, kann aber auch natürlich dann in Dinge abdriften, die ungesund werden können. Deswegen ist es immer wichtig, wenn man diese Geister in sich beschwört, begeistert ist von etwas, dann sollte man immer noch Mensch genug sein, um zu sehen, ob es mir schadet oder mir nicht schadet und ob ich davon in irgendeiner Weise abhängig bin. Also nochmal von vorne. Dämonen, gute Geister oder auch böse Geister, die uns helfen möchten, in schwierigen Zeiten, über schwierige Zeiten hinwegzukommen. Sie helfen uns über Situationen hinweg, die wir nicht alleine schaffen können. Wir können es wahrscheinlich schon, aber es ist einfacher mit ihnen. Und deswegen, es gibt viele Alltagsgeister, die wahrscheinlich jeder von uns hat. Zum Beispiel, nehmen wir nochmal den Alkoholiker. Der Spiritus, der Geist, der gute Geist, der Schnaps. Das ist für mich ein gestaltliches Wesen, ein gestaltlicher Geist, der eigenwillig handelt, der uns über Trauer hinweg helfen möchte mit dieser Substanz und ja, uns über schwere Zeiten helfen möchte. Und jeder, der das kennt, der mal Liebeskummer hatte und jemand gestorben ist in der Familie, das tut schon gut. Das ist eine warme Umarmung, will ich es mal nennen. Ja, klingt schwach, klingt blöd, aber es ist für mich so gefühlt gewesen. Aber ich bin dann auch wieder Mensch genug oder eigenständig genug zu sagen, wenn ich diese Umarmung nicht mehr brauche, wenn ich dann aufhören kann damit. Das ist ganz wichtig, aufhören können mit etwas. Genauso gibt es zum Beispiel den Alltagsdämon, der wahrscheinlich jeder von uns noch auf dem Tisch stehen hat oder morgens im Auto trinkt oder morgens am Frühstückstisch. Mokka oder Kaffee, Koffein, der uns erwachen lässt, vermeintlich, der uns konzentrieren lässt, der uns verhilft, in den Tag zu starten. Ist das so? Ist es nötig für euch, einen Kaffee zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen? Da kommen wir nämlich auch gleich hin. Weil eigentlich ist es das nicht, oder? Ihr braucht ihn nicht. In Wahrheit. Ihr seid wach genug, auch so. Ihr könnt euch ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht schütten, einen Tee trinken und in den Tag starten. Wäre genauso möglich. Aber wir entscheiden uns dagegen. Eine gewisse Abhängigkeit schleicht sich ein. Genauso wie beim Rauchen. Bin ich auch nicht unschuldig von. Jeder weiß, ich rauche Pfeife sehr, sehr gerne. Rauch, ich nenne ihn Smoke, ist etwas, was zu mir gekommen ist während der Zeit von Stress oder von Unsicherheit von mir. Dass ich einfach wieder fokussieren konnte, die Gedanken ruhig stellen konnte. Smoke oder Rauch, beruhigt die Nerven vermeintlich. Man wird ruhiger, obwohl man eigentlich unruhiger wird, körperlich gesehen. Die Arterien verengen sich, das Blut pocht quasi schneller durch den Körper, man wird quasi nervöser durch dieses Wesen. Aber es gibt einem das Gefühl, jetzt geht's wieder, jetzt kann ich wieder klar denken, jetzt kann ich mich konzentrieren auf etwas. Aber all das tut euch quasi von euch selbst ablenken. Euer Körper reagiert auf die Situation so. Gut, da ist eine Chance dran zu arbeiten. Ihr dürft jetzt euch damit auseinandersetzen. Greift nicht zur Zigarette, greift nicht zum Kaffee. Startet in den Tag, der ist schön genug auch ohne Kaffee. Vertraut mir. Dann geht es natürlich noch sowas wie, ich habe die ein bisschen schlecht geortet, muss ich ehrlich zugeben. Zum Beispiel einer von den nicht ganz so kleinen Alltagsgeistern, eher von den großen und vielleicht sogar bösen Alltagsgeistern, ist Kokaina oder Kokain. Vermeintlicher Fokus durch die Substanz, was aber auch zur schnellen Auflösung des Selbst führen kann. Ich glaube, jeder, der diesen Rausch mal entwickelt hat, man wird jemand ganz anderes. Es ist jemand bei einem, der mutig ist, der stark ist, der frei Schnauze sein kann. Jemanden, auf den man sich, dem man vertrauen möchte oder der man sein möchte, quasi. So etwas beseelt einen auf Kokain. Und das ist nicht gut. Denn man merkt irgendwann, dass die Leute sich dabei ein bisschen selbst vergessen oder sich überschätzen oder sonstiges. Also ganz, ganz gefährliche Substanzen, die man da quasi aufgrund von Angst in sein Leben holt. Sollte man ganz stark aufpassen. Aber auch solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel Zucker, auch ein weißes Pulver, aber ein bisschen leichter. Zucker, das Euphorie in einen auslöst. Es ist eine vermeintliche Belohnung für etwas. Aber auch eine gewisse Abhängigkeit. Und dahinter, hinter Zucker, hinter dieser Euphorie und das tut mir gut, ich brauche jetzt ein Stück Schokolade oder das habe ich mir verdient, hat jeder von uns schon mal gesagt. Aber brauchen wir es gerade wirklich? Geht es nicht auch ohne? Wir wollten doch gesund leben. Das sollte doch Vergangenheit angehören. Und hinter Zucker oder allein auch Essen, gutes Essen, viel gutes Essen, steckt einer der Todsünden quasi, Völlerei. Auch sexuelle Dämonen sind nichts anderes. Lust, Wollust steckt nichts weiter als, was steckt dahinter? Das ist ganz wichtig. Warum tue ich denn das? Warum trinke ich das? Warum esse ich das? Warum nehme ich das? Warum ficke ich das? Das sind wichtige Fragen, die es gilt aufzudecken und zu beantworten von einem selbst. Denn ich muss ein bisschen beim Skript arbeiten, Sie Kündchen. Denn meiner Meinung nach, ist mir beim Wandern aufgefallen, nehmen wir mal den fiktiv glücklichsten Menschen der Welt. Der kommt mit allem klar, was ihm das Leben hinstellt. Er weiß, okay, das sind Aufgaben, die bearbeite ich selber. Das kriege ich hin. Ich habe ihn den Homo Positivus genannt. Der glückliche Mensch. Oder der positive Mensch. Dieser Mensch braucht laut Definition keine Hilfe. Von keiner Substanz, von keinem Geist. Er ist stark genug, Mensch genug, das Leben zu leben, so wie es ist. Und ist eine fiktive Idee, ein Homo Positivus, den wird es nicht geben. Und das ist auch nicht nötig. Aber trotzdem sollten wir dahin vielleicht streben. Ich schwafel noch ein bisschen weiter. Ich habe mir einige Gedanken aufgeschrieben. Vielleicht krieg ich es auch zu einer Konklusion. Versprechen kann ich nichts. Ich versuche es aber. Um so ein bisschen zu erklären, was diese Alltagsdämonen für mich sind, versuche ich ein, zwei Analogien aufzustellen. Die erste Analogie ist der Gewürzschrank. Ihr müsst euch das vorstellen, ist ein riesengroßes Holzregal, was in eurem Inneren ist. Und in all diesen Schränken steht noch gar nichts drin am Anfang. Da stehen nur Namen drin von diesen Substanzen oder von den Geistern, von diesen Beseelungen. Da stehen nur die Namen. Wenn ihr das erste Mal nimmt, Bier trinkt, Zigarette raucht, dann materialisiert es sich dort, in diesem Gewürzschrank. Und jetzt ist es wichtig zu sehen, wie oft ihr da quasi hingreift. So stärker materialisiert es sich. Ihr greift quasi die Substanz aus dem Gewürzschrank und konsumiert sie. Und ihr konsumiert und konsumiert, nehmen wir den Alkoholiker zum Beispiel. Der trinkt seinen Schnaps, der trinkt seinen Alkohol, er trinkt erst Bier, dann kommt sein Schnaps oder sein Branntwein und dann kommt sein Schnaps nach ein paar Jahren, weil es anders nicht mehr geht. Er ist total abhängig von diesem Spiritus, von diesem Alltagsdämon. Und wenn die Person jetzt in Therapie geht und damit aufhört, passiert nicht, dass in diesem Gewürzschrank dann die Flasche nicht mehr steht. Nein, die Flasche steht da für immer. Das solltet ihr euch immer vor Augen halten, dass wenn ihr mal eine Substanz lang genommen habt, ist die immer da. Deswegen spricht man auch von trockenen Alkoholikern. Die Person kann das nie wieder ablegen. Er kann nur bewusst genug sein, es nicht mehr zu tun. Für sich, für seine Familie oder für andere. Und so ist es auch mit Zigaretten. Zum Beispiel, wenn ich Pfeife rauche, brauche ich keine Zigaretten. Super. Wenn ich aber jetzt an einem Wochenende mal mit Freunden draußen bin und Zigarette rauche, dann zwischendurch mal, dann merke ich schon, ich muss das mit der Pfeife wieder kompensieren, damit ich nicht Zigarette greife. Dann rauche ich nicht ein oder zwei Pfeifen am Tag, sondern 3 bis 4 bis 5 auf einmal. Und muss es wieder dann nach und nach durch Wille runterkriegen quasi. Genau, Gewürzschrank-Analogie. Soweit dazu. Und auch ein Kollege von mir hat das ganz, ganz toll beschrieben, mit zum Beispiel Opium. Hat einmal Opium genommen, einmal in seinem Leben, und hat gemeint, er erwischt sich im Alltag in Situationen, wo er sich denkt so, bisschen Opium wäre jetzt fein. Ein Craving ist da. Ich kenne die Substanz, macht mir Spaß, die ist interessant. Ja? Und da einfach aufpassen, was euch schadet und was euch vielleicht auch gut tut, was euch hilft in der Zeit. Aber das Ziel sollte immer sein, substanzlos zu sein. Jede Form von Überkonsum von dieser Substanz ist schädlich. Wenn man mal Wein trinken soll, wenn man mal Wein trinkt, völlig okay. Ballert euch nicht nur jeden Tag eine Flasche rein. Alles okay. Ja? Das sind diese Alltagsdämonen, mit denen man quasi ja, leben muss. Was ich noch ganz interessant fand, war die Geschichte einer Freundin, die ich hier kurz erzählen möchte, wo es um die Verabschiedung eines Dämonen ging. Und zwar war sie sehr, sehr lange bulimiekrank und auch das war quasi ein bewusstes Wesen, das hier inne gewohnt hat. Das quasi erschienen ist aufgrund des Gedankens, ich bin fett, ich bin unattraktiv, ich bin ungewollt, deswegen muss ich schlank sein. Und der Dämon hat auch genau diese Dinge, oder der Geist, wie auch immer man es nennen möchte, hat diese Dinge auch immer wieder wiederholt und zum Erbrechen, zum Nicht-Essen animiert, quasi so. Nee, das kann ich jetzt nicht essen, oder jetzt habe ich so viel gegessen, jetzt muss es auch wieder raus. Und hat sie lange begleitet, viele Jahre quasi. Und letztendlich war es dann so, dass sie bemerkt hat, so hey, die Stimme, die da mit mir redet und dieses Verhalten einfordert, das bin gar nicht ich. Ich habe die zwar gerufen und die ist in mir drin, aber ich will gar nicht so sein. Abends denke ich mir immer so, morgen mache ich es nicht. Und dann mache ich es trotzdem. Dann habt ihr ein Problem entdeckt. Und so kam es dann, dass sie dem Dämon einen Namen gegeben hat, ihn mit ihm gesprochen hat und ihn dann letztendlich auch in Liebe verabschiedet hat. Denn diese Energie, die ihr euch zu euch gerufen habt, die weiß nicht, dass ihr damit euch schadet. Die will euch helfen, die will euch Gutes tun, die will euch über eine Situation helfen, die will euch stark machen, die will euch in eurem Bestreben unterstützen. Nur wir missbrauchen sie, weil wir es jeden Tag benutzen müssen. Jede Stunde, jede Minute, wie auch immer. Und deswegen, ihr habt die gerufen. Lasst sie in Liebe wieder gehen. Verabschiedet euch von denen. Macht ein kleines Ritual. Verbrennt etwas, was euch mit dieser Verhalten, Substanz, wie auch immer, kann alles Mögliche sein, was ihr damit in Verbindung setzt. Und so kam es dann tatsächlich, dass dieser Geist sich hat verabschieden lassen und auch gegangen ist. Klar, er ist immer noch da. Der Gewürzschrank ist immer noch voll. Dieses Verhalten ist noch da. Aber es ist ein Schlussstrich gezogen worden. Und ab jetzt ist neutrale Basis und es kann wieder normal gehandelt werden. Der Mensch darf wieder handeln. Der Mensch ist wieder am Ruder quasi. Fand ich eine ganz schöne Geschichte. Dann, genau, die Odin-Analogie habe ich schon erzählt von meinen Prüfungen. Ähnlicher Fall, wohnt mir auch immer noch inne. Wissbegierig sein ist gut, aber ein Buch am Tag lesen ist vielleicht nicht so toll. Da geht viel Zeit für Flöten. Nochmal, um das Thema ein bisschen wieder zum Ende zu führen, langsam. Diese Geister wohnen euch immer inne. Sobald ihr den Namen kennt und auch davor, ist es quasi in euch drin. Ihr seid diejenigen, die sie erwecken, weil ihr Hilfe bei etwas benötigt. Nehmen wir nochmal das Beispiel des Sportlers. Der Wunsch von ihm war zum Beispiel abnehmen oder gesünder werden. Ja? Aber auch hier tagtäglich zu joggen, tagtäglich trainieren für viele Stunden, wird dem Körper schaden. Die Personen, wie man zum Beispiel bei den Fußballspielern sieht, die brauchen mit 30, 40, je nachdem, wie die sich verausgabt haben, brauchen die neue Knie. Das ist nichts Gutes. Ja. Dazu nochmal zu diesem Antriggern von Dämonen, will ich es mal nennen, habe ich noch eine Analogie für Informatiker. Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin Informatiker. Und es ist quasi so ein bisschen wie beim Programmieren. Jetzt für die Leute, die nicht programmieren können, versuche ich es sehr einfach zu erklären. Wenn ihr ein Programm schreibt, macht ihr das meistens in irgendeiner Form von Software. Ja? Und in dieser Software gibt es Bibliotheken, die Befehle drin haben, die euch helfen, euer Problem zu lösen. Diese Befehle passen aber nie so hundertprozentig, deswegen müssen die immer angepasst werden. Ja? Also man hat quasi ein Werkzeug und das muss einfach ein bisschen angepasst werden auf das, das er machen möchte. Ja? Und so ähnlich ist es bei diesen Geistern, die man ruft. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wie man sie ruft und mit welchem Hintergedanken man sie ruft. Nehmen wir zum Beispiel nochmal den Olympioniken von vorhin. Ich rufe ihn, den Geist, um abzunehmen. Das ist mein erstes Ziel. Ich will gesund werden. Ja? Ich will gesünder werden. Ich will aus der Krankheit rauskommen, wie auch immer. Ich möchte gesund werden. Und der Geist denkt sich so, geil, da ist jemand motiviert, da hat jemand Bock, machen wir. Let's go. Also gehen wir mal joggen. 15 Minuten, 30 Minuten, dreiviertel Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Tagtäglich. Und auf einmal wird es zu einem Problem. Gut, dann kann man Marathons gewinnen, auch nicht schlecht. Dann kann man dann eine Goldmedaille gewinnen, auch nicht schlecht. Alles super. Aber der Dämon hilft einem oder der Geist hilft einem dabei, dieses Ziel zu verfolgen, komm was der wolle. Wir können diesen Weg mitgehen, soweit wir das möchten. Wir können es immer noch entscheiden. Weil wenn dadurch Beziehungen geschadet werden oder körperliche Schäden auftreten sollten, um dieses Ziel zu erreichen, gemeinsam mit dem Geist, dann sollte hinterfragt werden, ob das wirklich das Richtige jetzt gerade ist. Tut es mir gerade gut? Ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, mir mein Knie verletzt beim ganzen Joggen oder es gab einen Erschöpfungsbruch oder sonstiges. Das sind Anzeichen, wo man mal hinterfragen darf, was man sich angetan hat in letzter Zeit. Dahin würde ich euch quasi motivieren. Also wie gesagt, Informatik Beispiel nochmal, ich lade die Bibliothek. Die Bibliothek ist immer da und ich kann diese Befehle einladen, wie die Geister quasi, um mir bei meinem Programm, bei meinem Lebensprogramm, wie auch immer, zu helfen. Aber sollte ich aufpassen, dass das Programm oder dieser Befehl gut genug passt und ich damit mein Ziel, das ich vorhatte, erreichen kann. So. Wichtig ist nur zu verstehen, wen ihr euch einladet, genau, und wofür. Wenn ihr euch abends, jetzt ist ganz wichtig, das ist quasi jetzt die letzten Zeilen von mir am heutigen Tag, ihr kennt es sicherlich. Wenn ihr euch abends vornehmt, etwas am nächsten Tag nicht zu machen, zum Beispiel, keine Ahnung, Schokolade zu essen, eine Zigarette zu rauchen, Wein trinken, wie auch immer, dann es aber trotzdem macht, dann ist dies schon eine eigene Wesenheit geworden in euch drin, mit eigenen Zielen und Wünschen. Ein guter oder böser Geist wohnt euch jetzt schon inne. Deswegen kommen wir wieder auf den Anfang von dem Podcast. Wir sind alle irgendwo besessen. Jeder von uns kennt das, glaube ich, dass man sich mal vornimmt, etwas nicht zu tun, mal fünf gerade sein lassen kann oder will oder Sport machen und es dann doch nicht tut. All das sind Dinge, die nicht mehr wir entscheiden, offensichtlich. Und jetzt ist die Frage natürlich, ist das schlimm? Also, muss ich zum Priester? Muss ich den Exorzisten jetzt holen? Ist es jetzt zu weit? Ja. Und in den meisten Fällen würde ich eigentlich sagen, nein. Das sind einfach nur Laster, die uns auch teilweise zu dem machen, der wir so ein bisschen sind. Ja. Die uns helfen, den Tag zu vereinfachen, eine Situation zu vereinfachen. Und das ist auch okay. Wichtig ist nur zu bedenken, dass im Gegensatz zum, nehmen wir jetzt mal das Christentum, ich weiß nicht, wie es in anderen Religionen dazu steht, weil da euch nämlich die Verantwortung genommen wird im Christentum, der Herrgott erlöst euch von euren Sünden oder von dem Bösen, aber wir, die hier zuhören, sind Heiden, sind Pagane, wie auch immer ihr euch nennen möchtet, ist mir eigentlich bums egal, aber ich halte uns alle für bewusste, aufmerksame Menschen, die sich selbst in die Verantwortung nehmen können und selbst imstande sind, diese Dämonen zu erkennen, einzuschätzen und, wenn es sein muss, auch gehen zu lassen, aber in Liebe. Verdammt sie nicht, seid nicht böse auf sie, seid nicht böse auf euch. Sie waren für euch in stressigen Zeiten, in unsicheren Zeiten da und sie verdienen einen gebührenden Abschied. Die haben euch euer ganzes Leben oder Teilbereiche des Lebens begleitet. Und wenn ihr sie gehen lassen möchtet, dann könnt ihr das tun. Und wenn ihr es runterschrauben möchtet ein bisschen, auch das könnt ihr tun. Aber wisset immer, manche Süchte, die könnt ihr zurück in den Schrank stellen, ja. Aber die bleiben immer ein bisschen da bei euch. Das ist leider so. Ihr habt angefangen, diese Sachen zu nehmen, zu konsumieren, ja, konsumieren ist ein gutes Wort. Die sind da jetzt. Ihr könnt die aber ablegen. Ihr seid Mensch. Und ihr dürft eine menschliche, also ihr seid Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen dürft. Und versucht die ungefiltert zu machen. Versucht die nicht hinterm Nebel oder in einem Rausch zu durchleben. Die Welt ist wunderschön. Schaut sie euch an. Erlebt diese Gefühle. Auch Angst, auch Trauer. Alles gut. Dafür sind wir hier, meiner Meinung nach. Und wenn ihr jetzt tatsächlich Verhalten oder Geister oder Dämonen bei euch entdeckt habt, die ihr gehen lassen möchtet in Liebe, dann ist jetzt genau die richtige Zeit. Jetzt ist Samhain. Die Geister sind aktiver wie sonst nie. Auch die von außen, auch die von innen, wie auch immer. Und ihr könnt jetzt die quasi gehen lassen, aber auch wieder gute Geister einladen. Was habt ihr denn vor? Wo möchtet ihr hin? Wen braucht ihr da auf eurer Seite? Bis zu einem gewissen Grad. Fragt euch das mal. Und dann macht ein schönes kleines Ritual, hört unsere Samhain-Folge nochmal an, was man da alles so machen kann. Und, ja, jetzt kommt das, was die Christen natürlich jetzt immer vorwerfen. Ladet euch doch mal ein paar Dämonen nach Hause ein. Und mit den Worten, beende ich heute meine Solo-Pagan-Podcast-Folge. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und ich hoffe, die Tonaufnahme ist gut. Ich habe nämlich ein bisschen an meinem Ton rumvorwerkt. Gucken wir mal, was bei rausgekommen ist. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Allerheiligen, Halloween und Samhain. Und ja, bis ganz bald. Macht's gut. Euer Pagan-Podcast.